Ober Berlin. Präsentiert von Energy.
Hallo Filzläuse, hier ist eine weitere Ausgabe von Hangover Berlin mit der Schande der internationalen Podcast-Industrie, Sascha Heiner.
Und gegenüber von mir sitzt die Frau, die keinen Honig isst, sondern die Bienen direkt kaut, Nina Queer.
Und es kann sein, dass es heute ein bisschen halliger ist in dem Podcast als sonst. Wir sitzen nicht in der Kirche oder in einem Badezimmer, auch wenn sich das so
doch
anhört.
Doch, es ist wie eine Kirche.
Wir sitzen nämlich in Saschas wirklich frisch bezogener neuen Wohnung in Berlin-Charlottenburg.
Es ist ein Salon.
Denn du bist ja die Engelsmacherin von Charlottenburg.
Und dafür brauchte ich Platz.
Und dafür brauchte Sascha Platz. Und deshalb hören wir uns auch schon an, weil sie ja eine Engelsmacherin ist, als wären wir alle schon Engel.
Als wären wir schon im Himmel.
Haben diesen gewissen Hall. Also es ist wahrscheinlich für unsere Podcast-Hörer eine Zumutung. Also das nächste Mal nehmen wir definitiv
es
wieder bei mir auch.
Es tut nichts zur Sache.
Sie hat eine Wohnung, die 180 Quadratmeter groß ist, aber leider nur zwei Stühle. Ne?
Ja, irgendwo musste ich dann den Rotstift ansetzen. Mhm.
Was ist falsch an diesem Bild? Oder besser gesagt, was ist falsch an diesem Sound.
Ne? Ich mag ihn sehr. Es hat wirklich was Sakrales.
Ja, es hat was Sakrales, aber es kann auch nervig sein.
Ach, jetzt hör doch auf.
Deine Armut kotzt mich an. Also, wie kann man nur 7.000 Euro im Monat für eine Wohnung zahlen, aber dann an den Möbeln sparen?
Naja, bei dir ist es ja genau andersrum. Da sind auf 30 Quadratmeter Möbel, die eigentlich für 200 Quadratmeter vorgesehen
Möbel
sind.
Möbel bis unter das Dach. Und die machen ja auch Schallschutz, wie du merkst.
Ja, wie man in den vergangenen 800 Ausgaben von Hangover
Berlin.
Ja, wenn
man bei mir zu Hause einen Podcast aufnimmt, da ist auch wirklich Schallschutz, da ist der Ton
mein
einfach.
Mein Leben in einem Podcaststudio.
Wie im Tonstudio ist das da. Und ab und an kriegt auch mal eine kleine Schildkröte irgendwo hervor.
Wobei, ich finde es ja gar nicht so schlecht, dass wir heute auch eine besondere Atmosphäre haben, weil es ist eine besondere Ausgabe von Hangover Berlin.
Oh Gott, nicht für mich.
Doch, für mich schon. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass wir heute mal über ein Thema sprechen, auf das ich laufend, wirklich laufend angesprochen werde. Von Freunden, von allen Menschen, die wissen, dass wir befreundet sind, per Mail. Jeder fragt mich und ich habe keinen Bock mehr, diese Geschichte zum 8-trilliardensten Mal zu erzählen. Wir werden sie jetzt einmal erzählen und zwar ausführlichst.
Ja, also bevor wir gleich in die Materie gehen, ich sag nochmal dazu, ich wollte das eigentlich nicht. Also es ist wirklich deshalb, weil Sascha mich ganz lieb darum gebeten hat, weil er meinte irgendwie, ich kann es nicht mehr erzählen, bitte lass uns einen Podcast drüber aufnehmen, dann haben es alle einmal gehört und dann ist auch gut.
Genau, ich verweise gesagt, in Zukunft nur noch auf den Podcast.
Und mir geht's ja auch oft so, ne, auf Veranstaltungen, alle wollen immer wissen irgendwie, oh Gott, wie war das damals? Und ich denke mir, oh Gott, das ist 3 Jahre her, ich habe damit abgeschlossen, ich bin es auch so müde zu erzählen. Du merkst ja auch, wenn wir schon alleine, wenn ich an dieses Thema denke, verfalle ich in so eine lethargische Müdigkeit.
Aber ich sehe dir gerade die Migräne schon an.
Ja, wirklich. Es ist einfach ein Thema, das ist so. Aber gut. Worum geht's?
Genau,
erzähl.
Worum geht es? Es geht um einen Skandal.
Um den größten Skandal meines Lebens.
Um den größten Skandal deines Lebens.
Skandal hatte ich viele.
Skandal ist dein Arbeitskonzept. Aber um den größten Shitstorm deines Lebens, der dich einen großen Fernsehjob gekostet hat, muss man auch ganz klar sagen, und der dich ein Stück weit ins Aus geschossen hat, ohne dass du jemals die Chance hattest, dich dazu zu äußern. Das finde ich ja das Perfideste.
Genau.
Es wurde einfach ein uraltes Interview von dir ausgegraben, es wurde aus dem Zusammenhang gerissen und es wurde nie irgendwie nachgefragt, wie du das meintest oder.
Wovon reden wir denn überhaupt? Das hättest
genau.
du mal erklären sollen.
Erzähl mal bitte selber.
Ja,
du hast mal ein Interview gegeben.
Nein, es geht heute in der Podcast-Serie um meinen Rauswurf beim Dschungelcamp 2021, ich weiß es selber gar nicht mehr. Also ich glaube so 3 Jahre
zurück. Es war auf jeden
Fall
die Corona-Ausgabe,
also 2021,
damals, ne?
Genau. Es war so in der Corona-Zeit, Ende, Anfang, Mitte der Pandemie. Ich weiß es alles gar nicht mehr, es ist so lange her. Und genau, wie war das eigentlich damals alles? Ich muss mich jetzt selber mal ein bisschen erinnern. Genau, ich wurde da angefragt und nach langem Hin und Her hatte man sich auf eine wirklich köstliche Gage geeinigt. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, ich mach mit. Und die hatten auch wahnsinnig Bock auf mich. Und das Geld war schon überwiesen. Die Koffer waren gepackt. Und einen Tag, bevor ich losfahren sollte nach Köln, brach die Hölle los.
Jetzt muss man dazu sagen, du warst auch schon kommuniziert als Teilnehmerin.
Ja, natürlich.
Also es war in der Presse
überall.
Ne?
Natürlich.
Stand
schon
fest. Ich hatte
bei RTL unzählige Interviews gegeben, Einspieler gemacht und so weiter und so fort. Natürlich.
So, die Hölle brach kurz vor Abreise über dich herein. Was ist passiert?
Es war Folgendes passiert. Also eigentlich war gar nichts passiert. Das ist es ja. Doch, es war was passiert. Desi Renick rächte sich bitterlich an der Kündigung meiner Freundschaft, die ich vollzogen hatte, und zwar 3 oder 4 Monate zuvor. Ja? Und als bekannt wurde, dass ich in den Dschungel gehen sollte, kochte sie vor Wut. Sie wusste natürlich, da kommt jetzt eine, die macht's besser als ich, und danach würde sie nie wieder die böseste Zunge im Dschungel sein. Zumal sie ja auch nur die ganze Zeit meine Witze geklaut und gestohlen hatte und der Inno für sich verwendet hatte und so. Und dann hat sie eben einfach geguckt, was sie gegen mich verwenden kann, hat dann irgendwie Freunde, irgendwelche Schwulen, die da sklavös ihr zugute sind, angerufen bei irgendwelchen dubiosen Magazinen und Zeitungen. Also man kennt ja ihre 3 Kontakte mit Vor- und Nachnamen, Innen- und Außenleben. Und dann hat sie ein Interview, das ich auch während Corona gemacht hatte. Das ist gar nicht so lange vor dieser Dschungelgeschichte gewesen. Ich habe, glaube ich, das war am Anfang des Lockdowns, habe ich ja mein Buch rausgebracht. Sie ist wieder da, hatte mit dem Tagesspiegel ein Interview, und der Tagesspiegel brachte die Schlagzeile. Da, wenn die Leute, dann bin ich halt die erste Hitler-Transe. So, wenn man, das war aber aus dem Zusammenhang gerissen, wie das so ist, verkauft sie als Schlagzeile gut. Ich wusste das auch. Ich habe das auch durchgewunken. Ich habe ja den Text vor zur Abnahme bekommen und habe gesagt, okay, das verkauft sich, also das ist in Ordnung. Ich hatte aber auch damit gerechnet, dass die Leute das ganze Interview lesen, ne? Weil ich habe ja nie gesagt, ich bin jetzt die Hitler-Trans. Ich habe gesagt, wenn Leute mich so sehen wollen, dann können sie mich so sehen, weil als Künstlerin bin ich ja sowieso immer das, was die Leute in mir sehen wollen.
Aber wie war der Zusammenhang? Wie war der Zusammenhang mit dem
Wort Hitler-Trans? Der Zusammenhang war so, in dem Interview ging es um mein neues Buch. Das Cover meines neuen Buches war die Persiflage des Buches Ich bin wieder da, was ja schon wieder eine Persiflage, er ist wieder da, Entschuldigung, was schon wieder eine Persiflage auf Hitler war. Und ich war die Persiflage der Persiflage. Sie ist wieder da, er ist wieder da. Ne? Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass die Deutschen so schlau sind oder wenigstens so viel Humor haben, dass sie einfach das erkennen. Ne? Mhm. Und selbst wenn ich gesagt hätte, was nie so war, ich bin die Hitler-Transe, selbst dann hätte ich erwartet, dass man das als Witz wirklich nimmt, weil das ist ja ein Oxymoron, Hitler und Transe. Also größer könnte der Widerspruch in sich nicht sein. Ne? Also man glaubt eigentlich, die Menschen sind nicht so dumm, aber doch, die Leute sind so dumm. Und die Sirenik hat dann irgendwie so ein paar Pressefuzzis dritter Klasse dann irgendwie auf mich gehetzt. Und die haben dann da bei RTL natürlich die ganze Zeit angerufen, Stimmung gemacht. Dann darf man nicht vergessen, dass es ja auch aus der Szene, ich sage jetzt mal, eine Handvoll entlassener Ex-Transvestiten gab, die da auch noch Stimmung gegen mich gemacht haben. Die sind sofort mit Desiree, haben die sofort Freundschaft geschlossen und haben sie da tatkräftig unterstützt. Man muss auch dazu sagen, das sind Transvestiten, auf die hätte Desiree, während ich mit ihr befreundet war, wir waren 16 Jahre lang wirklich wie Schwestern, und das waren Leute, auf die hat Desiree herabgeguckt. Die hätte Desiree bespuckt. Desiree Nick fand diese Leute widerlich, ja. Aber als es dann gegen mich ging, war ihr das gerade recht. Danach bestimmt auch sofort Kontaktabbruch. Und die haben da alle mitgehetzt und so weiter und so fort. Und man muss dazu sagen, RTL hat sich diese Schlagzeilen, die haben mich ja gegoogelt, die haben ja diese Schlagzeilen auch gelesen, die haben das auch zu meinem Buch gelesen, und ich glaube, die konnten das auch verstehen und fanden das auch witzig und so, ne?
Genau, das wäre ja meine Frage gewesen. Dieses Interview war, bevor du den Vertrag fürs Dschungelcamp
ja, lange bevor
unterschrieben hast. Also ich gehe ja mal davon aus,
Das war auch gegoogelt.
Das fand ein Casting-Redakteur, der dich besetzt, davor mal deinen Namen bei Google eingibt.
Na, das haben die auch gemacht. Diese Geschichten waren alle bekannt und die wurden als nicht schlimm beurteilt, weil die auch nicht schlimm waren, wenn man sich das mal durchliest. Ja? Was die Leute am Ende dann durchgelesen haben, als Desiree Nick diesen Skandal losgetreten hat, war ja nur noch die Schlagzeile, die Überschrift. Ja? Und darauf hat sich ja jedes andere Magazin, übrigens auch Spiegel, Stern, die ja in unserem Land als unglaublich seriöse Titel gelten, ja, als Titel, die nachrecherchieren, die machen, die tun. Also mich hat von denen nie jemand angerufen.
Genau, das wäre die Frage gewesen. Wurdest du jemals von einem Journalisten angerufen?
Ich wurde auch von RTL danach nicht mehr befragt. Wie ist das? Wie war das? Möchtest du da eine Stellungnahme zu abgeben? Die einzigen, die hinterher tatsächlich mit mir ein Interview gemacht haben, war das Frühstücksfernsehen von Sat.1 und auch Mataf von Pro7 und so. Und da durfte ich auch mal meine, Sicht der Dinge erklären. Aber ansonsten durfte ich das nie, ne? Und es spielt jetzt auch keine Rolle. Ich bin da Desiree auch mittlerweile nicht mehr böse. Sie war natürlich unglaublich beleidigt, dass ich ihr nach 16 Jahren die Freundschaft gekündigt habe. Warum habe ich ihr die Freundschaft gekündigt? Ich fand, sie ging einfach mittlerweile im zunehmenden Alter, sie wurde geizig und sie ging unglaublich schlecht mit anderen Menschen um. Und das mochte ich nicht. Ich wollte meine eigene Seele von diesem Gift nicht verklären lassen und deshalb habe ich ihr einfach die Freundschaft gekündigt. Ich konnte nicht mehr. Die letzten 3-4 Jahre mit ihr waren ein Albtraum. Ich habe einfach gesagt, du, Desiree, das ist nicht mehr und das war's mit uns. Und das konnte sie nie verkraften. Und sie wollte doch auch immer im Dschungel meine Begleiterin sein, weil sie ja damals den Dschungel gewonnen hat in Australien und hat sie ja immer gesagt, sie konnte ja die schöne Zeit im Versace Hotel nicht verbringen und wenn du da mal bist, dann bin ich da und kann das dann noch gratis genießen als deine Begleitperson und so. Sie hat sich da irgendwie berufen, befühlt und für mich war aber immer klar, dass ich die vergiftete Seele nie mitnehmen würde. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann immer so ein bisschen genickt und so ein bisschen gelacht, aber ich habe ihr das auch nie zugesagt.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Irgendwie am Morgen kam eine E-Mail, auspacken, du bist doch nicht dabei.
Am Abend, bevor ich losfahren sollte, sondern am nächsten Morgen losfahren, am Abend rief mich meine Agentin an und ich hatte mit meiner Agentin, 2 Tage vorher ein großes Abendessen gehabt, wir hatten alles en detail besprochen, wir haben uns verabschiedet, sie hatte auch zu tun, sie sagte, wir hören uns dann danach. Mach's gut, bei uns war alles geklärt. Und als ich sah, dass sie mich am Abend vorher, obwohl wir alles besprochen hatten, anrief, wusste ich eigentlich schon, dass es gelaufen ist. Ich brauchte, du weißt ja, ich habe ja auch gewisse hellseherische Fähigkeiten, bilde ich mir zumindest ein. Und ich sah ihren Namen am Display und wusste, das ist gelaufen.
Was hat sie zu dir gesagt?
Die hat einfach gesagt, du, RTL hat dich da rausgenommen, weil diese Schlagzeilen, die da jetzt aufkamen und im Internet wurde der Druck immer größer und das geht nicht. Man muss dazu sagen, dass der RTL-Chef, der mittlerweile nicht mehr RTL-Chef ist, der musste dann nachher seinen Hut nehmen, aber auch nicht wegen mir jetzt, da war schon unglaublich viel passiert. Die hatten ja mit Wendler diesen Skandal.
Ich wollte gerade sagen,
mit Xavier Naidoo. Und es ging alles in die Richtung. Und jetzt auch noch eine Transe, die mit dem Wort Hitler-Transe in Verbindung gebracht wird und so. Ob Witz oder nicht, es war einfach zu viel. Und dieser Mann hatte einfach Schiss. Und dann hat er so eine kleine Pressemitteilung veröffentlichen lassen, ja, Nina ist raus, wir geben Rassismus und auch Antisemitismus übrigens, also was habe ich denn mit Antisemitismus oder Rassismus zu tun, ich bitte dich, geben wir keinen Platz und keine Chance und im Grunde hätte ich die wegen Verleumdung in Grund und Boden klagen sollen.
Das wäre die nächste Frage gewesen, wie hast du reagiert?
Ich habe da gar nicht reagiert. Ich habe dann erst mal ein paar Tage abgewartet und dann habe ich irgendwann mal ein Statement einfach bei Facebook veröffentlicht, wo ich reingeschrieben habe, das war einfach vollkommener Quatsch. Aber das war einfach, da konnte man schreiben, was man wollte und sich rechtfertigen, was man wollte. Die Leute haben überall bei Instagram, bei Facebook, also Privatnachrichten, du Nazi-Sau, du dreckige rechte Sau und was weiß ich, Hitler-Scheiße und keine Ahnung. Also es war wirklich krass. Die Welt brach über mich herein. Es war einfach schlimm. Und ich konnte da gar nichts mehr gegen tun. Ich konnte mich hier rechtfertigen, da rechtfertigen. Ich war ja dann auch relativ schnell beim Frühstücksfernsehen in Vanessa Blumhagen Spalte und so weiter, die sich da auch wirklich 5-6 Minuten für einen Beitrag Zeit genommen hat, um das zu klären. Aber die Presse war von einem Tag zum anderen über das Internet verbreitet, dass sich das bis nach England, die Artikel wurden übersetzt und so, ne? Also weil England ja auch eine große Tradition mit Dschungel hat und auch eine Transe und die ist Nazi und so. Also es war natürlich ein gefundenes Fressen für die halbe Welt, ne? Und wie gesagt, es hat niemanden mehr interessiert. Ich konnte machen und tun, was ich wollte. Und so haben auch die Menschen haben so schlimm über mich geurteilt. Und ich dachte mir, okay, ich war auch nicht immer gnädig zu den Leuten, aber ich habe das immer, ich habe böse Witze über Leute gemacht, aber ich habe nie ernsthaft irgendjemanden angegriffen.
Hat
vorher
sich die Siri bei dir danach nochmal gemeldet?
Nein, nie wieder. Nein, wir hatten nie
Hat
mehr
sie
Kontakt.
Sich irgendwie geäußert dazu?
Das weiß ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe dieses Thema dann irgendwann auch ausgeblendet. Also jetzt gar nicht wegen Desiree, das war mir dann egal. Das war, guck mal, das Leben ist ja so im Schwung. Das Leben ist ja, dreht sich ja im Kreis und what goes around comes around. Ich habe ihr die Freundschaft gekündigt, sie hat sich bitter dafür gerecht und so. Und ich habe mein Geld trotzdem bekommen. Also
Ja. Also du hast deine Gage bekommen.
Ja, warum denn? Ich war ja nicht vertragsbrüchig. Das war ja eine Sache von RTL. Die hatte ich ja nicht zu entscheiden. Ich bin meinem Vertrag ja nachgekommen.
So, jetzt Glück im Unglück. Diese Staffel war ein Flop, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, weil ich nicht dabei war. Deshalb war sie ein Flop. Wäre ich dabei gewesen, wäre das die tollste Staffel aller Zeiten gewesen. Wie blöd kann man sein, aber selber schuld. Weiter.
Wie lange hat es gedauert, bis du sozusagen ein Stück weit rehabilitiert warst?
Also, was heißt denn rehabilitiert? Also,
waren deine Partys, wobei in der Zeit gab es deine Partys.
In der Zeit
gab
es keine Partys. Und ich hatte wirklich Angst, weil diese Presse und die Leute im Internet so schlimm waren. Also wirklich Depressionen in mir ausgelöst haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie mich an den Rande eines Selbstmordes getrieben hätten, aber also man ist da so enttäuscht von den Menschen, dass sie so etwas Falsches in einem sehen können und das macht einen traurig und so wütend. Also am liebsten hätte ich mit niemandem mehr was zu tun gehabt.
Haben sich denn Freunde abgewendet?
Nein, das wirklich nicht. Meine Freunde, die kennen mich ja, die wissen ja, wie ich bin. Die wissen ja, dass ich gerne Witze über alles mache. Und ehrlich gesagt, also wer in Deutschland, welcher Comedian hat hier noch keinen Hitlerwitz gemacht? Also warum wird die ganze heterosexuelle Parade dafür nicht abgestraft? Aber ich als Transe, mir wird das Recht genommen, nämlich Comedian zu sein. Genauso wie ich nicht Buchautorin sein durfte. Ja? Ich habe einen Bestseller geschrieben, der fand in der Belletristikabteilung überhaupt gar nicht statt, in keiner Zeitung oder in keinem Format in Deutschland. Weil das konnte nicht sein. Eine Transe kann ein Buch schreiben, aber sie ist keine Autorin. Und genauso war es da auch. Also niemand, obwohl ich bei Comedy Central zu dem Zeitpunkt seit Jahren gearbeitet hatte, als Kabarettistin auf der Bühne stehe, ständig und immer wieder, wurde ich da einfach nicht als Comedian wahrgenommen. Oder was ist denn mit Thorsten Legert, der ein rassistisches Verbrechen verübt hat auf dem Fußballfeld, in der Kabine, der verurteilt wurde, der musste 10.000 Euro bezahlen, der läuft bei RTL noch die ganze Zeit durch jede Sendung und bei jedem anderen Sender auch und darf sogar noch seine buckelige Familie mitschleppen, ja? Und jetzt frage ich dich, und der hat ein rassistisches Verbrechen begangen, für das er verurteilt wurde, für das er Strafe bezahlen musste. Ich habe einen Witz gemacht, ja? Und wurde dafür outgesourced bei RTL. Und da sagen wir nicht, für mich ist das Homophobie und für mich ist das auch Transphobie. Sag ich dir ganz ehrlich. Eine Transe darf sich das nicht erlauben, ein heterosexueller Fußballspieler schon.
Jetzt haben wir mittlerweile 3 Jahre später, die Zeiten sind noch im Grunde genommen, die Zeiten haben sich insoweit geändert, jedes Wort, was nicht dem Standard entspricht, wird noch mehr auf die Goldwaage gelegt. Glaubst du, jetzt wäre der Shitstorm noch größer oder war das vielleicht sogar der Beginn
Intoleranz? Ich war die Erste, die in dieses komische rechte Fettnäpfchen getreten
genau.
ist. Du weißt ja danach, Jan-Josef Liefers, Ken Duken, alle sind da mit reingeraten. Jeder war mal dran. Selbst Desi Renick wenige Monate später, weil sie sich hat von, bei einer Karnevalsveranstaltung ließ es sich von schwarz geschminkten, also von weißen Männern, die schwarz geschminkt waren, Blackfacing, reintragen und war selber als Kleopatra geschminkt, was ja auch eine Aneignung fremder Kulturen ist und so weiter und so fort. Den Skandal hat sie auch runtergespielt. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, du wolltest fragen, wann ich rehabilitiert war. Ich weiß gar nicht, ob ich bis heute rehabilitiert bin und es ist mir auch egal. Aber ich hatte wirklich Angst, dass ich meinen Job nicht mehr machen könnte, weil es stand ja wegen Corona alles still. Dann kam dieser Skandal und ich hatte ja nicht so wie sonst immer so ein Gradmesser. Meine Partys sind ja immer Gradmesser, ne? Kommen 500 Leute, kommen 1500 Leute pro Party, ne? Ich kann ja meine Beliebtheit von Woche zu Woche messen, mehr oder weniger, ne? Und ich war in meinem Leben schon 10-mal in und 10-mal out und ich wusste überhaupt nicht, wo ich da stehe. Es gab viele Leute, die mich beschimpft haben, es gab aber auch viel Fanpost. Wie gesagt, meine Freunde kannten mich, keiner hat sich abgewandt. Ganz im Gegenteil, die hielten so stark zu mir, dass sie mich über diese dunkle Zeit wirklich getragen haben und dass sie mich haben auch Sonnenlicht sehen lassen, wo eigentlich keines mehr war. Und dann habe ich eine Party gemacht, das war meine allererste Party nach dieser Corona-Krise und das war CSD am See, mit Musti, mit Blümchen und keine Ahnung und es war fantastisch. Und ich habe an 2 Tagen 100.000 Euro verdient, kann ich hier auch sagen, muss man ja Steuern zahlen und so weiter, Künstler etc., kann sich jeder ausrechnen, was da am Ende noch übrig bleibt. Und da dachte ich mir, wow. Also 100.000 Euro, da müsste ich ja den Dschungel schon gewinnen, um das zu kriegen. Und dann bin ich aber einen Monat unterwegs. Habe ich an einem Wochenende gemacht, ne? Bitches eat this. Und ich muss auch sagen, meine Partys danach, als alles wieder losging, Irrenhaus, Rose Kennedy, ich erfreute mich größter Beliebtheit. Und das hat mir ein schönes Gefühl gegeben, weil ich dachte mir, ey, ich bin nicht alleine. Es sind nicht alle so blöd. Nur, es melden sich im Internet ja nur die blöden Leute. Es melden sich nur die Idioten. Die, die es gut mit einem meinen, die lassen sich auf dieses Niveau gar nicht herab. Die streiten da nicht mit, die schreiben da nichts drunter. Die verteidigen mich auch nicht, weil sie sich ja dann wieder diesen Idioten aussetzen müssen. Und deshalb, ich habe da so viel von gelernt in dieser Zeit. Guck mal, ich habe danach noch mindestens 3 andere Shitstorms gehabt und so. Gerade wieder einen mit Oliver Pocher vor 2 Wochen, 6 Millionen Aufrufe auf meiner Seite, sensationell. Ich habe aber gemerkt, ich scheiß den Leuten mittlerweile ins Wohnzimmer, verlasse den Raum und schließe die Tür hinter mir. Ich kommentiere das nicht mehr. Ich lese mir auch diese 8000 Kommentare nicht durch oder so. Ne? Ich lasse es einfach so, wie es ist. Die Leute können sich da alle auf meiner Seite die Schädel einschlagen, denn das bringt mir Content, das bringt mir Aufrufe, das bringt mir noch mehr Follower.
Aber was ist denn jetzt dein Fazit? War das ein Learning oder würdest du sagen, das war bisher mein geilster Skandal, den
Nein,
ich hatte?
Nein, das war
würdest
kein geiler Skandal, das war ein ganz furchtbarer Skandal und ich möchte auch sagen, jeder, bei dem irgend so etwas hängen geblieben ist und der so etwas von mir glaubt, was Desi Renick und ihre 3 Zeitungsleute und die 10 Transen da, die ich vorher alle entlassen hatte wegen Untalentiertheit, über mich behauptet haben, ja, die sowas von mir glauben oder auch nur zu denken wagen, also tut mir leid, also diese Menschen haben überhaupt kein Recht in meinem Leben zu sein und diese Leute sind einfach nur dumm, verwirrt und auch einfach nur primitiv, weil wenn man sich mit mir als Künstlerin auseinandersetzt. Man braucht ja auch einfach nur bei meiner Facebook-Seite mal 20 Jahre zurückgehen, wofür ich mich eingesetzt habe, ja. Nämlich immer für Flüchtlinge. Ich habe mich immer gegen rechts eingesetzt und so weiter und so fort. Klar, es gab auch vor 10 Jahren mal einen Ausspruch von mir, der so vielleicht auch nicht richtig war, können wir hier auch mit reinnehmen und auch mal drüber reden. Ist ein bekanntes Thema. Und zwar wurden damals von mir 2 Freunde oder 2 Gäste, sagen wir so, die auf meine Partys gingen, in Kreuzberg geschlagen und gesteinigt. So. Und das waren irgendwelche merkwürdigen Moslem-Prolls, die wirklich aufs Übelste misshandelt haben. Der eine fiel sogar ins Koma, verbrachte wochenlang im Krankenhaus. Man wusste gar nicht, ob der wieder aufwacht. So. Und ich habe dann gepostet, dass ich finde, dass in Deutschland kein Platz für Gewalt auf Straßen ist. Und wenn man unbedingt diese Gewalt sucht und braucht, soll man doch bitte in irgendein schönes Kriegsland gehen, wo man das nutzen kann. So, da wurde ich auch vom Tagesspiegel damals vor 10, 15 Jahren auseinandergenommen. Im Internet ein riesen Shitstorm. Und komischerweise waren das damals genau die gleichen Leute, die jetzt diesen Alfonso Machiapane oder Panciapine oder wie der heißt, das ist der SPD-LPG-Beauftragte, die werfen dem gerade vor, dass er behauptet, dass die Moslems überhaupt nicht schwulenfeindlich wären. Also die gleichen Leute, die mir das damals vorgeworfen haben, dass ich das behauptet habe, sagen jetzt, ja genau so ist es aber, und der Machiapane von der SPD oder Papageno, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der versucht, das unter den Tisch zu kehren. Also die Meinung hat sich auch komplett gedreht und gewendet und so. Aber wie man es macht, ich habe die Erfahrung gemacht, Sascha, sind immer alle gegen mich. Und warum? Weil ich erfolgreich bin.
Aber ist es vielleicht auch so ein bisschen dein Konzept? Also du bist ja jetzt nicht die, ich vergleiche dich jetzt einfach mal mit Olivia Jones. Olivia Jones ist everybody's darling. Mm, mm. Olivia Jones, sehr, sehr erfolgreich mit ihrem Konzept. Du bist nicht everybody's darling.
Nee, ich bin der Gegenentwurf.
Eigentlich haust du jedem erstmal schön auf die Fresse.
Ich bin der Hieronymus Bosch, der Travestie.
Ja, ganz genau.
Naja, also ich bin einfach ehrlich und ich sag einfach auch mal, wenn es weh tut und auch mal, wenn es nicht jedem passt und auch wenn man politisch nicht der gleichen Meinung ist wie der Mainstream, ist man trotzdem nicht rechts. Das muss ich jetzt auch mal sagen.
Es ist auch ein Unterschied übrigens zwischen rechts und rechtsradikal. Das ist mir ganz wichtig.
Ja, aber ich bin doch nicht mal rechts. Na, ich bin vielleicht konservativ, Mitte-konservativ, so würde ich mich bezeichnen, eine treue CDU-Wählerin. Mir hat das einfach, dieser ganze Scheiß, um deine Frage von vor einer halben Stunde zu beantworten, hat mir einfach gezeigt, also leckt mich alle, und das hat mir, es hat was ganz Krasses in mir ausgelöst, und zwar das hat so ein bisschen, weißt du, wie wir jetzt miterleben, wir kriegen kein Gas mehr aus Russland, so bekam ich dann auch kein Booking mehr vom Straßenfest oder vom CSD und so weiter und so fort. Und ich habe mich einfach autark gemacht. Ich habe meinen eigenen CSD am See gegründet. Ich habe mein eigenes Straßenfest habe ich gemacht und mache es auch immer noch, ja. Ich habe noch eine Party dazu genommen. Ich habe mein eigenes Universum aufgebaut, um von diesen ganzen Wichsern, Heuchlern, Lügnern und Betrügern überhaupt nicht mehr profitieren zu müssen. Ich bin eine komplett autarke Person. Ich habe mein eigenes Firmenuniversum geschaffen. Natürlich auch mit der Folge, dass ich jetzt 10-mal so viel Arbeit habe wie vorher. Aber ich bin auch 10-mal so glücklich, denn ich brauche auf niemanden mehr zu hören. Ich bin die Spitze des Eisbergs und alles andere schwimmt unter mir. Und wie gesagt, also Neid ist ein grauenvolles Ding. Ich habe Neid für mich komplett outgesourced. Bei mir gibt's das nicht. Ich beneide niemanden. Jeder, der erfolgreich ist, hat hart dafür gearbeitet oder betrogen. Ich habe da meinen Weg gefunden und ich bin da raus. Und ich glaube, mittlerweile, du kommst ja auf meine Veranstaltungen, du siehst ja meine Live-Shows und so. Und ich glaube, also die sind alle so toll besucht und die Leute feiern mich da so ab. Und die Leute zahlen auch im Gegensatz zu den ganzen Influencern oder so oder Reality-Stars bei mir wirklich einen Eintritt. Und das 3-mal im Monat.
Aber ne? Nochmal was anderes. Würdest du nochmal einen Witz wie damals machen? Würdest du noch mal so ein Interview geben oder sagst du mittlerweile, ich habe daraus gelernt, alles, was irgendwie derzeit auch in diese rechte Richtung geht, ja, ist auf dem Index.
Absolut. Das muss man natürlich sagen. Natürlich habe ich daraus gelernt. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, weil das so eine Art von Humor war, die ich immer hatte. Und das hat ja auch niemanden interessiert. Und wie gesagt, man konnte auch gar nicht ahnen, dass einem da ein Strick draus gedreht wird, weil ich diese Dummheit leider nicht angedacht hatte im Vorhinein. Ich bin da natürlich vorsichtiger geworden. Ich würde Witze in dem Fall nicht mehr so machen. Also ich mache immer noch auch mal ein paar Hitler-Witze oder so in meinem Programm. Ich kündige sie aber anders an. Ich leite sie anders ein, sodass es für alle wirklich unmissverständlich klar ist, dass es ein Witz ist und eine skurrile Aussage. Ne?
Stehst du auf einer schwarzen Liste von den Fernsehsendern?
Oder bei RTL? Von RTL? Ganz sicher.
Immer noch?
Ja, natürlich.
Bei mir kommt es manchmal so vor, nee, als stimmt, wird
ich man... Ich hab danach für RTL mal für so eine Traumreise gedreht, trotzdem
noch. Ich wollte nämlich gerade sagen, mir kommt es so vor, als was interessiert mich denn mein Geschwätz von gestern? Also die einzigen zwei Personen, die meiner Meinung nach es übrigens auch verdient haben, auf dieser schwarzen Liste zu stehen, ist ein Bastian Jotta und dieser schreckliche Rotlichtprinz.
Prinz, ich weiß schon, Anhalt, der die Schildkröte geschlagen hat.
Der die Schildkröte geschlagen hat.
Ja,
die ja.
ja
tatsächlich nicht mehr aufgetaucht sind.
Ja, Gott sei Dank, das waren aber auch, das sind aber auch wirklich böse Menschen, ne? Was habe ich damit zu tun?
Und genau das wäre meine Frage gewesen. Also das heißt, es ist auch ein Stück weit jetzt schon vergessen.
Also für mich, wie gesagt, ich denke darüber überhaupt nicht mehr nach. Für mich spielt das in meinem Leben überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe das heute einfach mit wegen dir nochmal aufgerollt. Das war auch nett. Ich kann mir an viel auch gar nicht mehr so erinnern.
Würdest
und so.
Du gerne noch ins Dschungelcamp gehen?
Ja, ich würde es machen. Und irgendwann wird RTL hoffentlich merken, dass sie den größten Fehler ihres Lebens gemacht haben, weil sie die größte Entertainerin aller Zeiten da nicht genommen haben. Ich würde es machen, aber ich muss dir auch sagen, dann zahlen die aber auch 10-mal so viel Geld. Also dann zahlen die wirklich Schmerzensgeld. Und jeden Tag, an dem ich gelitten habe, der wird mir teuer ausbezahlt.
Und am dann Ende ich ja auch hin. Hat dir doch der Skandal was gebracht.
Natürlich, der Skandal hat mir schon was gebracht, weil ich war noch nie in meinem Leben so berühmt wie zu der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, sonst wärst du nie im Stern aufgetaucht.
Nein, genau. Und ich profitiere auch heute noch davon. Irgendwie. Ne? Aber es ist natürlich eine traurige Berühmtheit. Also eigentlich will ich... nicht für sowas berühmt sein, aber du kannst jedes Jahr 1 Million an die AIDS-Hilfe spenden, es wird keiner Danke sagen, es wird keiner drüber schreiben oder berichten, aber wenn du mal einen schlechten Hitlerwitz machst, ist es in Deutschland halt wochenlang die Nummer 1. Ne?
Ist es in Berlin noch so, dass man sich daran erinnert oder vergessen die Leute genauso schnell?
Ach, keine Ahnung, was die hinter meinen Rücken tuscheln. Ich werde auf der Straße nicht mehr bespuckt und das ist ja schon mal ein schöner Fortschritt, würde ich sagen.
Ich finde, jetzt ganz ehrlich, wir haben jetzt darüber gesprochen, man sollte es jetzt auch nicht zu platt treten. Du hast dich jetzt mal dazu geäußert, nochmal ganz klar dazu geäußert.
Ich hoffe, klar genug. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen oder willst du da noch irgendwas wissen? Also, weil
nee,
ich rede auch danach echt nie wieder in irgendeinem Interview
ich
oder
aber,
irgendeinem Scheiß
was
darüber.
Was ich krass finde, dass es eine Person angeblich, Ich höre nur deine Version. Ich habe nie die Version von Desiree Nick gehört. Dass es angeblich durch eine Person wurde eine Lawine ausgelöst.
Ja, eine Person und also das war wie Jesus und seine Apostel oder soll ich sagen apokalyptischen Reiter.
Ja, natürlich,
also
das war diese
so.
Person, die jede Menge
ja.
Jünger
ja.
Noch mit sich angeschleppt
genau.
hat.
Genau, also von daher, war halt eine richtige Hetzkampagne, es war richtiges Mobbing und ich muss auch sagen, also das hat jetzt auch nichts mit mir zu tun. Was macht denn Desiree Nick seit 20 Jahren? Übelstes Mobbing auf niedrigstem Niveau und das wirklich gegen alles und jeden. Also würde sie sich nicht Kabarettistin schimpfen, wäre die schon überall rausgeflogen. Es sind andere Kandidaten wegen psychischer, Einflussnahme schon rausgeflogen aus Sendungen, weil sie weniger gemacht hatten als Desiree Nick. Und ich finde, also die Frau ist wirklich die Pestbeule der Nation. Also die ist nicht Eiter, die ist die Suppe, auf der Eiter daher schwimmt. Also für mich ist diese Frau einfach das Allerletzte und wer an der Frau, die so verbittert und böse und verzweifelt ist und so nur von Hass und Neid und Geiz erfüllt, überhaupt noch irgendwas abnimmt oder der die irgendwie nett und sympathisch findet, den finde ich einfach nur traurig. Ich muss sagen, ich hatte auch tolle, lustige Zeiten mit ihr, aber sie hat sich geändert und sie ist ein anderer Mensch geworden, leider. Ich möchte die 15 guten Jahre mit ihr nicht missen. Aber die letzten 3 sehr gerne. Ich hoffe, alle deine Fragen sind beantwortet.
Alle meine Fragen sind beantwortet. Wir können wie in der Kirche jetzt sagen Amen, dem Hall nochmal wieder einen Grund zu geben.
Ja, ich mochte es nicht. Es ist natürlich einmal nochmal diesen ganzen Dreck zu durchleben. Es interessiert mich einfach tatsächlich nicht mehr. Aber jetzt wissen hoffentlich alle Bescheid. Ich hoffe, ich habe wirklich en Detail alles beantwortet, was du oder unsere Hörer oder alle Leute, deine Freunde, die
also
sich immer gefragt haben, wissen
ganz
wollten.
Ehrlich, wir haben jetzt dein Statement gehört. Wir können im Internet den Rest nachlesen. Desiree Nick, ob sie sich dazu jemals äußern wird oder nicht.
Ja, bitte nicht. Wurscht. Wer will das wissen?
Lassen wir es dabei bleiben.
Super. Tschüss.
Hangover Berlin. Präsentiert von Energy.